Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Erfolg ruft oft Nachahmer auf den Plan, so ist das auch bei den Digitalwährungen. Hier hat sich ja insbesondere der Bitcoin etabliert, als älteste und wichtigste Cyberdevise mit einem beachtlichen Höhenflug in den vergangenen Wochen. Die Europäische Zentralbank überlegt nun schon seit Monaten, ob sie ebenfalls in diesen Markt einsteigen sollte, mit einer digitalen Version des Euro. Seit Mitte Oktober konnten sich alle, die sich dafür interessierten, an einer Befragung beteiligen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und heute ist der letzte Tag, um sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir diskutieren mit. Darüber hinaus schauen wir unter anderem auf die wirtschaftliche Lage der Autohändler und gehen auf die Jahrespressekonferenz des BDI ein, des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. In der Europäischen Union könnte noch in diesem Monat ein weiterer Covid-19-Impfstoff zugelassen werden. AstraZeneca hat einen Antrag auf Zulassung gestellt und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will bis Ende Januar darüber entscheiden. Für Anleger an der Börse müsste das ja eine gute Nachricht sein. Ob sie das auch ist, das wollen und das werden wir jetzt von Sebastian Schreiber erfahren, den ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Die Aussicht auf weiteren Impfstoff, wie Herr Schreiber, kommt die denn bei den Anlegern an?
Ja, Herr Hetzke, der Antrag auf Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca ist sicher ein positives Signal, die Lage vielleicht dann doch schneller wieder in den Griff zu bekommen, als mancher das so gerade befürchtet. Aber so ganz überraschend kommt der Antrag ja auch nicht. Und der DAX tut sich auch heute schwer, so richtig vom Fleck zu bekommen. Die Deutsche Leitbörse hat Gewinne vom Vormittag schon wieder abgegeben und notiert gerade etwas unterhalb des Vortageskurses bei einem Stand von 13.915 Zählern. Das ist ein Minus, ein kleines von 0,15%.
Wenn der DAX, der deutsche Aktienindex, sich kaum vom Fleck bewegt, gibt es denn mehr Bewegung auf dem Devisenmarkt?
Ja, wir gucken mal auf den Euro. Der hat gestern ganz gut an Boden verloren gehabt, zum Dollar etwa einen Cent abgewertet. Heute hält sich der Euro etwa auf diesem Vortagesniveau, also auch nicht allzu viel Bewegung bei einem Stand von $1,21,55. Ein Blick auf die Kryptowährung Bitcoin ist auch ganz interessant. Sie haben diesen Höhenflug der vergangenen Wochen schon angesprochen. Es gab einen Rekordpreis von über $40.000. Jetzt ist der Bitcoin wieder etwas abgerutscht auf einen Stand von etwa $35.400. Also da ist viel Bewegung drin beim Thema digitale Währungen. Herr Hetzke, Sie haben es ja eingangs schon angesprochen. Die Europäische Zentralbank diskutiert darüber, einen digitalen Euro einzuführen in der Zukunft. Entscheiden will die EZB darüber erst Mitte des Jahres. Heute aber endet die von Ihnen angesprochene öffentliche Befragung. Und meine Fragen zum digitalen Euro, die habe ich weitergegeben vor der Sendung schon an Jörg Krämer. Er ist der Chef Volkswirt der Commerzbank und ich wollte von ihm wissen, ob die Länder in der Eurozone so eine digitale Version des Euro überhaupt wirklich brauchen.
Ja, es gibt da ein paar Gründe für, aber ich glaube, das Hauptargument ist, dass man meint, etwas gegen private digitale Währungen tun zu müssen von Seiten der EZB und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation. Wirklich notwendig ist es eigentlich nicht, weil die Bürger können ja schon längst Überweisungen tätigen per Mausklick. Das ist ja alles schon vorhanden.
Sie haben es schon angesprochen, schon jetzt kann man per Knopfdruck eine elektronische Überweisung auslösen. Das ist ja dann auch eine Art digitaler Zahlungsverkehr. Das Bargeld soll laut der EZB als physisches Geld auch weiter bestehen bleiben. Worin liegt denn jetzt genau der Unterschied zu einer digitalen Währung, die da möglicherweise entstehen soll?
Ja, wenn die Bürger eine Überweisung tätigen, dann überweisen sie ja Guthaben, was sie auf Konten haben, was bei Geschäftsbanken liegt. Sie bezahlen also, wenn sie wollen, mit Geschäftsbanken Geld. Der digitale Euro der EZB wäre dagegen Zentralbankgeld. Die Bürger hätten dann ein Konto nicht mehr nur bei Geschäftsbanken, sondern sie hätten auch ein Konto bei der Bundesbank, bei der Europäischen Zentralbank und mit diesem Zentralbankgeld könnten Sie dann auch Überweisungen tätigen.
Wäre das eine Bankenrevolution durch die Hintertür, in dem die Rolle der Geschäftsbanken als Geldverwalter überflüssig werden könnte, wenn Kunden dann ihr Guthaben digital und direkt bei der Europäischen Zentralbank oder bei der Bundesbank verwalten können?
Ja, das kommt darauf an, wie das digitale Geld, wie der digitale Euro durch die EZB ausgestaltet wird. Ich glaube nicht, dass es Zweck der EZB ist oder Absicht der EZB, die privaten Banken irgendwie trocken laufen zu lassen. Das glaube ich nicht. Aber natürlich ist es ein gewisses Risiko für die Refinanzierung der privaten Banken, der Sparkassen, der Volksbanken. Denn wenn die Bürger ja die Alternative hätten, Geld auch bei der EZB zu halten, dann würden sie also Geld überweisen von ihren Geschäftsbankenkonten auf die Konten bei der Bundesbank beispielsweise. Und bei dieser Überweisung würde den Banken ja gewaltig Zentralbankgeld verloren gehen. Das müsste dann die Europäische Zentralbank den Banken, den Geschäftsbanken ersetzen. Und damit würde natürlich die Rolle der Europäischen Zentralbank als Finanzier der Wirtschaft, diese Rolle würde zunehmen. Also es gibt da durchaus eine Menge Probleme.
Sie haben eben schon gesagt, es ist auch ein Weg für die EZB, ja, sage ich mal, gegen private Wettbewerber im Bereich der Kryptowährungen, digitalen Währungen sich zu rüsten. Ist es nicht aber auch klug von der EZB, genau das zu tun, wenn sich zum Beispiel immer mehr Zahlungsabwickler, zum Beispiel PayPal, auch für solche Kryptowährungen öffnen und das ihren Nutzerinnen und Nutzern auch anbieten?
Ich meine, das sind private Akteure und Banken reagieren ja auch auf diese Konkurrenz. Und also per se ist das kein Argument, dass die Europäische Zentralbank einsteigen müsste in einen digitalen Euro. Ich meine, es gibt ein anderes Argument, was die EZB häufig nennt. Sie sagt, wenn mal irgendwann kein Bargeld mehr da wäre, weil es einfach zu ungewöhnlich wäre, die Menschen das Bargeld nicht mehr benutzen wollten, in dieser Situation hätten sie dann eben kein Zentralbankgeld mehr in der Hand. Aber die Bürger sollten eben grundsätzlich immer Zugang haben zu Zentralbankgeld und wenn nicht mehr physisch, dann zumindest in digitaler Form. Das ist mehr so die offizielle Begründung, die die EZB liefert.
Einschätzungen waren das von Jörg Krämer. Er ist der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, soweit also eine Sichtweise auf das EZB-Projekt zum digitalen Euro. Was, Herr Schreiber, tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Gucken wir auf die Umlaufrendite, die legt leicht zu. Heute liegt sie bei minus 0,51%. Der Goldpreis legt ebenfalls gut 1% zu. Die Feinunze kostet 1.860,60 $.
Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Viele Meldungen gibt es heute zur Autobranche, unter anderem zu einem Deal zwischen Volkswagen und den US-Behörden bei der Aufarbeitung des Dieselskandals in den USA. Und wieder einmal beschleicht einen das Gefühl, VW, der Konzern ist echt ein krummer Hund. Teilen die Anleger dieses Gefühl?
Ja, zumindest geht es bergab mit der Volkswagen-Aktie. Sie rangiert heute unter den DAX-Unternehmen am Schluss mit einem Minus von etwa 2%. Auf die Stimmung bei den VW-Anlegern drückt aber möglicherweise auch ein Medienbericht, demzufolge der Konzern den Rückruf von mehr als 50.000 ausgelieferten Modellen des Golf 8 plant.
Und zusätzlich zu den VW-Zahlen gab es heute auch noch BMW-Verkaufszahlen. Mit welchem Echo?
Ja, das ist nicht ganz so wild wie bei VW, aber auch ein leichtes Minus gerade von 0,2% bei BMW.
Sebastian Schreiber über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Auf den Automarkt und Absatzzahlen haben wir ja eben schon ausführlich geguckt, soweit die Zahlen vorliegen. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, um uns mal mit den Autohändlern zu beschäftigen. Die also, die die neuen oder gebrauchten Modelle verkaufen sollen. Wie kommen sie angesichts von Corona-Auflagen und Absatzkrise über die Runden? Dieser Frage ist Daniela Siebert nachgegangen.
2020 war auch für den deutschen Autohandel kein gutes Jahr, trotz der zeitweisen Mehrwertsteuersenkung. Das Pandemiejahr hat tiefe Wunden gerissen. Thomas Pegrun, der Vizepräsident im Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe.
Kunden haben ja im ersten Lockdown 80% weniger Neuwagen geordert und 60% weniger Gebrauchtwagen.
Und der Blues geht im Kraftfahrzeuggewerbe 2021 gleich weiter. Denn auch für die Autohändler gilt der erneute Lockdown nun voraussichtlich mindestens bis Ende Januar. Entsprechend fällt der Kommentar zur aktuellen Lage aus.
Ja, die ist für den Autohandel frustrierend. Jetzt haben wir wieder den Fakt, dass wir ein stationäres Verkaufsverbot haben.
Frust bundesweit also? Nein, keineswegs. Denn in einem kleinen Freistaat können die Autohändler frohlocken. In Thüringen darf anders als im Rest der Republik der stationäre Autohandel normal weiterarbeiten. So normal, wie das die Corona-Hygieneregeln erlauben. Das sollte in der ganzen Republik so sein, findet Thomas Pekrun.
Weil wir den Nachweis erbracht haben, dass wir eben kein Infektionsherd sind, dass wir eben vergleichsweise pro vorgehaltener Verkaufsfläche wenig Kunden im Laden haben. Sie können auf online ausweichen, wir können das über Fernabsatz machen, wir können das telefonisch machen. Wobei wir beim Auto ja ein hochberatungsintensives Guthaben. Also Kunden haben ja im ersten Lockdown, die Zahlen haben ja eindeutig belegt, dass die Kunden das nicht wollten.
Dabei funktioniere der Handel auch Corona-sicher stationär. Abstand und Desinfektion und Maske tragen sei in den Autohäusern kein Problem, betont Thomas Pekruhn. Zudem hatte der Zentralverband Empfehlungen an seine Mitglieder verteilt, wie sich die Hygieneregeln gut einhalten lassen. Die größte Sorge in der Branche ist derzeit, dass die Maßnahmen gegen Corona auch noch das kommende Frühjahrsgeschäft verderben könnten. Denn März und April seien traditionell die wichtigsten Verkaufsmonate, so der ZTK-Vize.
Weil wir haben im Verlauf des Kalenderjahres Jahr 2020 schon 7 Wochen quasi dieses stationäre Verkaufsverbot gehabt. Jetzt ist eben die Angst im Handel groß, dass wir wieder im Frühjahrsgeschäft nicht handlungsfähig sind.
Viele Kollegen seien aktuell auch sehr verunsichert, welche Modelle sie überhaupt ordern sollen. Auch jetzt bieten viele Autohäuser ihre Ware trotz Lockdown weiter an, per Internet und per Telefon. Online aussuchen, vor Ort abholen, wird mancherorts praktiziert und ist vermutlich vor allem für Gebrauchtwagen eine Option. Dass die Lage im Gebrauchtwagensegment grundsätzlich besser wäre als im Neuwagenbereich, beobachtet der Zentralverband jedoch nicht. So oder so, die für die Kaufentscheidung so wichtigen Probefahrten seien auch derzeit überall möglich, sagt Thomas Pekruhn.
Aber Sie dürfen die Probefahrt nicht im Autohaus vereinbaren. Sie müssen es auf telefonischen Wege oder online machen.
Von den bisherigen staatlichen Corona-Hilfen hätten die Händler nur wenig profitiert, betont man beim Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes.
So diese klassischen Überbrückungsgelder greifen beim Handel eher nicht, weil die sind ja auf die Anzahl der Mitarbeiter begrenzt, sodass viele Autohäuser die nicht oder nur eingeschränkt in Anspruch nehmen können. Und so ein Kredit hat ja auch irgendwann, stößt ja an seine Grenzen.
Als Ausweg bleiben den Firmen, für die es finanziell eng wird, also im Wesentlichen Kurzarbeit oder Entlassungen. Eine konkrete Zahl, wie oft diese Optionen in der Branche 2020 genutzt wurden, kann Pekruhn nicht nennen. Er ist sich aber sicher, dass die jetzigen Maßnahmen auf Dauer manche Autohändler in die Pleite treiben werden und dass potenzielle Kunden, die dann selbst in die Kurzarbeit müssen, teure Anschaffungen wie ein Auto eher zurückstellen dürften.
Daniela Siebert zur wirtschaftlichen Lage der Autohändler. Und noch einmal Auto, der Autobauer Ford zieht sich komplett aus Brasilien zurück. Ivo Maricic berichtet.
Seit mehr als 100 Jahren baut Ford Autos in Brasilien, aber diese Geschichte endet jetzt. Ähnlich wie die europäischen Töchter waren auch die südamerikanischen Filialen zuletzt vor allem Sorgenkinder für den Autohersteller. Jetzt reagiert der Mutterkonzern mit einem harten Schnitt und schließt seine 3 verbliebenen Fabriken in Brasilien, und zwar sofort. Auch in Argentinien werden Jobs gestrichen. In Brasilien und Argentinien zusammen werden rund 5000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Der zweitgrößte US-Autobauer teilte mit, man müsse wegen der Schließung der Werke in Brasilien mehr als 4 Milliarden Dollar abschreiben. Nur ein Entwicklungszentrum, ein Testgelände und der Vertrieb für Südamerika sollen erhalten bleiben. Konzernchef Jim Farley sprach von einem sehr schwierigen, aber notwendigen Schritt. Den Ausschlag habe jetzt der Einbruch des Geschäfts durch die Corona-Pandemie gebracht, heißt es. Allerdings hat Ford auch schon 2019, also vor der Pandemie, in Südamerika mehr als 700 Millionen Dollar Verlust gemacht.
Ford schließt alle Werke in Brasilien, Ivo Maricic berichtete. Der Bundesverband der deutschen Industrie in der deutschen Wirtschaft, ein gewichtiges Sprachrohr, hat heute zur Jahrespressekonferenz eingeladen. In einer Zeit, in der intensiv über die Verantwortung der Wirtschaft bei der Vermeidung neuer Corona-Infektionen diskutiert wird, wie der BDI mit seinem neuen Präsidenten Russwurm darauf reagiert. Mehr dazu von Theo Gers.
12 Tage ist Siegfried Russwurm im Amt, nun legt er los. Und der neue BDI-Präsident hat sehr klare Vorstellungen, was aus Sicht der Industrie geht und was nicht, auch in Zeiten einer Pandemie. Was gar nicht geht, ein Lockdown für die Industrie, so wie ihn Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow angestoßen hat und wie ihn auch manche Virologen fordern, um die hohen Infektionszahlen jetzt noch einmal nachhaltig zu senken.
Wir haben keine Evidenz dafür, dass die Aktivität in der Industrie die Pandemie befördert.
Betont Siegfried Russwurm vielmehr, gerade in den Betrieben sei die Ausbreitung des Virus nachzuverfolgen. Deshalb warnt der neue oberste Repräsentant der deutschen Wirtschaft in einer Deutlichkeit, an der nichts zu deuteln ist.
Wir wissen, was ein totaler Lockdown der Industrie heißt. Wir konnten das in Italien besichtigen. Und ich warne auch jeden davor zu glauben, naja, man könnte ja mal 4 Wochen abschalten, das sei doch nicht so schlimm. Allein das Wiederanfahren würde dann wahrscheinlich noch mal einen Monat dauern. Und das ist eine relativ einfache Rechnung, was es heißt, wenn wir zum Beispiel 2 Monate Wirtschaftsleistung aus der Industrie ausknipsen.
Folgerichtig fordert der BDI auch keine Verschärfung des Lockdowns. Im Gegenteil. Noch im Februar müsse die Regierung kreative Lösungen liefern für Lockerungen, wo immer sie möglich und vertretbar sind. Das zweite Anliegen: Deutschland braucht mehr Wachstum, um die Folgen der Pandemie zu überwinden.
Wer künftig nicht nur mit dem Rotstift regieren will, muss auf Wachstum setzen. Deutschland braucht ein Wachstumsprogramm 2030. Und ganz sicher keine Diskussion über höhere Steuern.
Deutschland müsse aus den jetzt zur Pandemiebekämpfung aufgenommenen Schulden herauswachsen, ähnlich wie nach der Finanzkrise. Dazu brauche es mehr staatliche Investitionen und bei den Steuern einen großen Wurf in puncto Steuersenkung. Der sei überfällig.
Dieser Hemmschuh für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen muss weg. Und das wird der BDI nicht aufhören zu fordern, egal wer hier als Präsident steht. Fast 10% Differenz in den Ertragssteuern in Europa. Ich rede nicht von einem Vergleich mit den Bahamas oder irgendeinem Steuerparadies. Wir sind 10% höher belastet als der Durchschnitt unserer europäischen Partnerländer. Das kann nicht so bleiben.
Die Steuerbelastung für Unternehmen müsse deshalb von jetzt 31 auf höchstens 25% sinken durch den vollständigen Wegfall des Soli und eine Senkung der Körperschaftssteuer. Unternehmen bräuchten Planbarkeit, zumal die Unsicherheit immer noch groß ist. In diesem Jahr rechnet der BDI nur mit einem Wachstum von 3,5%. Käme es so, würde die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im letzten Jahr erst im ersten Halbjahr 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Ein Lichtblick ist für den BDI der neue US-Präsident Joe Biden, vor allem mit Blick auf die Handelsstreitigkeiten mit den USA.
Hier habe ich wirklich die Hoffnung, dass mit der Biden-Administration eine rationalere Diskussion möglich ist. Das wird nicht easy going sein, denn den Slogan Buy American haben die Demokraten erfunden und nicht die Republikaner.
Der BDI-Präsident im Beitrag von Theo Gerst zur Jahrespressekonferenz des BDI. Wenn Messen online stattfinden, dann hat das einen entscheidenden Nachteil. Die Neuheiten lassen sich nicht anfassen, nicht aus der Nähe betrachten. Kurzum, sie sind schlecht zu bewerten. Marco Schuler hat es zumindest mal versucht bei der CES, der Technikmesse in den USA.
Wow! Hello, I'm Petit Kubo.
Der kleine Kubo ist eine Ausnahme bei der rein virtuellen CES, denn in diesem Jahr sind die etwas ausgefalleneren Gadgets rar und noch weniger solche, die man eigentlich sofort mit nach Hause nehmen möchte. Kubo ist ein Emotional Electronic Support Gadget oder anders ausgedrückt, ein flauschiges Kissen mit Herzschlag, das obendrein Geräusche macht und ein Stummelschwänzchen hat.
I don't do well with loud noises. See you soon. Petit Kubo.
Kubo kommt aus Japan, ist perfekt für einsame Corona-Zeiten und erinnert etwas an eine plattgefahrene Katze, allerdings ohne Kopf. Marketingtechnisch könnte das ein Nachteil sein. Preis um die 100 Euro, bisher nur in Japan zu kaufen. Die virtuelle CES ist in diesem Jahr vor allem eine Schlacht der schicken Werbeclips. Nur wenig ist live, alles ist voraufgezeichnet, vor allem die großen Konzerne dominieren. LG aus Südkorea zeigt den Prototypen eines Handys, dessen Bildschirm sich auf Tabletgröße ausrollen lässt. Doof nur, dass man das Gerät nicht aus der Nähe ansehen kann. Oder vielleicht auch gut, denn es handelt sich um einen Prototypen. Die gestreamten Pressekonferenzen glänzen vor allem mit nettem Marketing-Sprech. LG versucht es in Corona-Zeiten mit Optimismus. Das Wohnzimmer sei Klassenzimmer, das Schlafzimmer Homeoffice und die Küche ein Ort der Kreativität.
Our living rooms are classrooms. Our bedrooms, home offices. And the kitchen is now the creative space for new side hustles to begin.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, es geht beim Stichwort Küche natürlich um schlaue Kühlschränke und eine Waschmaschine, die Wäsche identifiziert und genau weiß, wie heiß oder kalt sie gewaschen werden muss, also die Wäsche. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes scheint in diesem Jahr zu sparen, kein Wunder, Schwaben. Mercedes zeigt sein neues Hyperscreen-Cockpit, das vor ein paar Tagen bereits Premiere feierte, einfach nochmal und lässt Designerin Vera Schmidt auf Englisch schwärmen, wie fein drei Bildschirme unter einer mega fetten Glasoberfläche in der neuen Elektrooberklasse aussehen.
3 separate screens beneath one gently curved glass surface. It looks and feels like a single entity.
Ganz anders beim Nachbarn Bosch. Der Konzern geht ins All und arbeitet mit der NASA an Robotern für kommende Mondmissionen. Apropos NASA, Bosch hat eine elektronische Nase entwickelt. Die sagt einem, wenn es zu Hause müffelt und man mal wieder lüften sollte. Gerade in Corona-Zeiten sehr praktisch. Wer sich zu Hause einbunkern will, der kann sein Gemüse in den eigenen 4 Wänden züchten. Das US-Startup Garden hat eine mobile Wand entwickelt, in der man Salate und Kräuter wachsen lassen kann.
Sensors monitor growth and Kelby lets you know when your food is ready and even knows what to do when you go on vacation.
Eine App steuert das künstliche Licht und sagt, wann geerntet werden kann. Die Gardenwand soll eine 4-köpfige Familie mit frischen Salaten versorgen können. Der Abo-Preis liegt bei 40 Euro im Monat.
Marco Schuler von der Technikmesse CES. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Schwerpunkt in den Kommentaren sind die von Bundesarbeitsminister Heil geplanten Änderungen bei den Hartz-IV-Regeln.
Der zu Beginn der Corona-Krise beschlossene vereinfachte Zugang zur Grundsicherung war nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung ein bitter nötiger Paradigmenwechsel. Solo-Selbstständige, denen alle Aufträge wegbrachen, konnten so die staatlichen Hilfen zum Leben und zu den Wohnkosten beantragen, ohne vorher die Quadratmeterzahlen ihrer Wohnungen mit den Hartz-IV-Regularien abzugleichen oder ihre Ersparnisse zu plündern. Kurzarbeiter mit Niedriglohnjobs ebenfalls. Nun will Heil diese Krisenregelung beibehalten. Der Koalitionspartner ist vorsichtig ausgedrückt mäßig begeistert und wittert ein bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür. Ganz falsch liegen die Kritiker nicht. Auch wenn bei Hartz IV einiges falsch laufe, meinen die Nürnberger Nachrichten, braucht das System keine Revolution, sondern eine Reform. Der wichtigste Ansatzpunkt: die kleinlichen Hinzuverdienstregeln. Gerade einmal 100 Euro dürfen Grundsicherungsbezieher, die einen Nebenjob machen, für sich behalten. Wer mehr verdient, muss sich einen Großteil davon auf seine Hartz-IV-Bezüge anrechnen lassen. Einfacher formuliert, es lohnt sich kaum, für mehr als ein paar Stunden zu arbeiten. Angesichts des Widerstands aus der Union ist sich das Handelsblatt sicher: Über das letzte Auffangnetz unseres Sozialstaats wird mit ziemlicher Sicherheit erst in der nächsten Legislaturperiode entschieden. Und da eine Beteiligung der Union an der nächsten Bundesregierung sehr wahrscheinlich ist, wird es eine radikale Abkehr vom Prinzip des Förderns und Forderns auch nicht geben. Den Dauerstreit zwischen Umweltministerin Schulze und Landwirtschaftsministerin Klöckner thematisiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schulze will einen größtmöglichen Schutz für Insekten. Für die entscheidende Verordnung ist aber Klöckner zuständig, die den Landwirten nicht die Ernte verderben will. Klöckner wiederum würde gerne noch vor Ende der Legislatur das staatliche Tierwohlkennzeichen durchbringen. Die SPD verzögert dies aber genüsslich, indem sie auf eine verpflichtende Regelung pocht. Nach den vielen gegenseitigen Schuldzuweisungen wäre es eine Überlegung wert, in der nächsten Bundesregierung Landwirtschaft und Umwelt in einem Ministerium zu bündeln. Sonst droht wieder eine Opposition innerhalb der Koalition.
Und mit diesem Blick auf eine Ministerin, die den Landwirten nicht die Ernte verderben will, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Antran begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag zur Frage, warum sich Pflege- und Klinikpersonal vereinzelt nicht impfen lässt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.